Ich weiß nicht, wer von euch Skat spielt. Ich weiß, unter Christen ist das nicht so gerade in. Da gibt es irgendwie Gerüchte, stimmt ein bisschen auch was dran mit den Karten und so weiter. Ich war zumindest in meiner Jugend ein begeisterter Skatspieler, habe meine Zeit da verbracht. Heute, gerade unter Jugendlichen, ist Skat jetzt nicht mehr so verbreitet. Auf jeden Fall hört man dann häufig eben, am Anfang muss man eben sagen, was ist Trumpf, was schlägt sozusagen alles. Es gibt ja die vier verschiedenen Teile, wie Karo, wie Herz und so weiter. Und es gibt eben auch das Kreuz als Symbol auf den Karten. Und wenn man dann sozusagen spielen darf und dann bestimmen darf, was ist denn jetzt Trumpf, dann kommt dieser Satz, Kreuz ist Trumpf. Und ich finde, das passt, denke ich, auch zu dem, was wir heute hören werden. Ein sehr bekannter Text aus dem 1. Korintherbrief, wo es um das Kreuz geht. Es ist interessant, im 1. Korintherbrief, wie aus meiner Sicht eigentlich in dem ganzen Neuen Testament, geht es eigentlich immer um, nicht das Gleiche, aber um das Zentrum letztlich des Evangeliums. Nämlich, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Und wir sehen, wenn wir das 1. Korintherbrief lesen, dass alle Fragen und auch Probleme, auch ethischen Probleme in der Gemeinde letztlich nicht gelöst werden mit menschlichen Mitteln, sondern eben aus der Kraft des Evangeliums, nämlich des Kreuzes und der Auferstehung. Und auch die Probleme, die Paulus am Anfang des Korintherbriefes anspricht, er geht so eine Reihe Dinge durch, die er gehört hat oder mitbekommen hat, auch von anderen, unter anderem, dass es Zank und Streit gab, eben auch Spaltung, die löst er in Anführungsstrichen dadurch, dass er das Evangelium voranstellt und es eben konkret anwendet auf das konkrete Problem, das in der Gemeinde herrscht. Ich habe früher immer gedacht, kann man nicht mal über was anderes predigen als Kreuz und Evangelium. Natürlich gibt es viele Themen in der Bibel, aber ich habe gerade in den letzten Jahren verstanden, dass eben das Kreuz und die Auferstehung letztlich nicht nur der Kern ist, sondern letztlich daraus die Kraft herausströmt, die mir hilft in meiner Ehe. Die mir hilft im Umgang mit Geld, die hilft mir im Umgang mit Neid und vielem anderen mehr. Dass das letztlich die Kraftquelle ist. In Psalm 36, Vers 10 heißt es ja, bei dir ist die Quelle des Lebens. Ja, wie sieht das konkret aus? Und das ist eben der Punkt. Bei dir, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, da ist die Quelle des Lebens, die Quelle der Kraft. Und daraus entsteht geistliches Leben heraus. Und das sehen wir heute eben auch. Und heute geht es eben zentral jetzt nicht um die Auferstehung, sondern um den einen Teil, sozusagen die eine Seite dieser eine Medaille, Kreuz und Auferstehung. Heute geht es um die eine Seite, nämlich das Kreuz, die Botschaft vom Kreuz. Und die stellt Paulus sehr zentral heraus im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes. Ich lese ab Vers 18, ein bisschen moderne Übersetzung. Wundert euch nicht, dass es bei euch in der Bibel ein bisschen anders aussieht bisschen oder anhört. Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern die gute Nachricht zu verkündigen. Wenn ich aber die gute Nachricht mit Worten tiefsinniger Weisheit darstelle, dann nehme ich den Tod, den Christus gestorben ist, seinen ganzen Sinn. Denn es kann nicht anders sein. Für die, die verloren gehen, muss die Botschaft vom Kreuzestod als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Macht. Gott hat gesagt, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen? Wo die Kenner der Heiligen Schriften? Wo die gewandten Diskussionsredner? Was für diese Welt als göttliche Weisheit gilt, das hat Gott als reinen Unsinn erwiesen. Denn obwohl Gottes Weisheit sich in der ganzen Schöpfung zeigt, haben die Menschen mit ihren eigenen Weisheit Gott nicht erkannt. Darum beschloss er durch die Botschaft vom Kreuzestod, die der menschlichen Weisheit als Unsinn erscheint, alle zu retten, die diese Botschaft annehmen. Die Juden verlangen Wunder, die Griechen Erkenntnis. Wir aber verkündigen, dass Christus der Gekreuzigte Retter ist. Für die Juden ist das eine Gotteslästerung, für die Griechen barer Unsinn. Aber alle, die berufen sind, Juden wie Nichtjuden, erfahren in Christus Gottes Macht, erkennen in ihm Gottes Weisheit. Gott handelt gegen alle Vernunft und ist doch weiser als alle Menschen. Gott zeigt sie schwach und ist doch stärker als alle Menschen. Kreuz ist Trumpf, kommt an. Nun, wenn man das sieht, damals wie heute, dann hat man den Eindruck, dass das Gegenteil ja der Fall ist. Kreuz ist Trumpf, vielleicht ja, bei Leuten, die gern so Kreuze als Schmuck um sich tragen, wie Vin Diesel. Vielen von euch wird er jetzt nicht so bekannt sein, in der jungen Generation schon eher. Da ist er vielleicht noch angesagt, vielleicht auch Leute, die das sich als Tattoo stechen, aber sonst, wenn es etwas gibt, womit du Menschen letztlich in die Flucht schlagen willst, wo du mit letztlich Menschen ärgern willst, damals und auch heute, dann ist es das Kreuz, die Botschaft vom Kreuz von Golgatha. Diejenigen, die tiefsinnig über viele Dinge nachdenken, philosophisch, die erlebnisorientiert sind, darauf stehen, dass man was erlebt, auch an Wundern und Dingen, und die gibt es ja eine ganze Menge. Also der Mensch von heute ist ja nicht areligiös, also unreligiös, sondern er ist ja religiös. Zum Beispiel Esoterik, wenn du in einen Buchladen geht, dann werdet ihr viele Bücher davon sehen. Das ist der größte Bereich in einer Buchhandlung. Leute sind religiös, aber ja, mit dem Kreuz können sie trotzdem nichts anfangen. Es ist interessant, dass das nicht nur heute so ist, sondern damals auch schon. Diese Skizze, oder man könnte schon fast sagen, dieser Comic, den hat man gefunden bei Ausgrabungen in Rom. An der Wand einer Schule, in der Pagen für den kaiserlichen Hof ausgebildet wurden. Ihr merkt, das, was da gemalt ist, ist jetzt keine große Kunst. Das ist schnell gemalt, ist eher eine Skizze, wie gesagt, eher ein Comic. Auf jeden Fall, da hängt einer am Kreuz. Mit einem Eselskopf kann man ja erkennen, und davor kniet ein Soldat in der Rüstung eines römischen Legionärs. Daneben stehen dann diese Worte in römischer Sprache, in lateinischer Sprache, übersetzt in Deutsch: Alexamenos betet seinen Gott an. Also hier bestätigen scheinbar Kollegen oder Jungs oder Freunde ihrem christlichen Klassenkameraden, einem offensichtlichen Christen, wer den Gott mit dem Eselssohn anbetet, diesen gekreuzigten Jesus, der ist selber ein Esel, der ist selber ein Dummkopf. Und das macht deutlich, dass letztlich das Kreuz, zumindest in den Augen der großen Masse damals und heute, weder etwas für den Grips, für den Verstand, dabei haben. Und es ist interessant, dass das jetzt nicht nur für das Kreuz gilt, sondern wenn man Apostelgeschichte 17 anschaut, und wo Paulus vor allem jetzt nicht das Kreuz, sondern die Auferstehung herausstellt, dass Jesus auferstanden wird und dann auch alle auferstehen werden und Gott eben Jesus sie richten wird, da ist die Begeisterung genauso groß wie im Blick auf die auf das Kreuz, nämlich da gibt es keine Begeisterung, große Ablehnung, nur wenige, will ich mal sagen, folgen dem. Die meisten sagen, was ist denn das für ein Witz? Die Botschaft vom Kreuz und letztlich auch der Auferstehung, ja, ist nicht etwas, was die Leute vom Hocker reißt. Mit Wundern, mit Rhetorik, mit tiefsinnigen Gedanken und großen Ideen, zum Beispiel von Philosophen der damaligen Zeit, da kann man ankommen. Das reißt die Sinne und letztlich den Verstand. Beim Kreuz ist es aber anders. Es ist einfach nur ärgerlich. Dumm, so wie Alexamenos in den Augen seiner Klassenkameraden. Dumm ist, wer sich an diese Botschaft hängt. Es ist interessant, dass das, was Christen dann im ersten Jahrhundert erleben, und du und ich auch, dass das etwas ist, was Jesus schon vorhergesagt hat in seinem Wort. 700 Jahre vor Jesu kommen, wird das nämlich beschrieben, dass das, was Jesus später tun wird, in Armut auf diese Welt kommen, als Mensch verletzlich, angreifbar und dann noch sterbend am Kreuz, total in der Erniedrigung, dass das ja nicht ankommt. Der berühmteste Text im Alten Testament, nämlich Jesaja 53, macht das in den ersten drei Versen sehr, sehr deutlich. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Das ist eine rhetorische Frage. Dieser Verkündigung vom Wort vom Kreuz eines leidenden Messias und Retters, das ist unzumutbar. Es ist interessant, dass das nicht nur für Juden damals und heute unzumutbar ist, sondern zum Beispiel auch Muslime. Muslime glauben an Jesus, ist ein hoher Prophet. Aber ein leidender Prophet, ein leidender Gottesmann, erniedrigt, verflucht am Kreuz, ist unzumutbar. Deswegen ist in den Augen von Muslimen auch Jesus nicht gestorben, sondern es gab eine Verwechslung. Judas ist sozusagen am Kreuz gelandet. Und von daher merken wir, diese Botschaft ist unzumutbar. Deswegen glaubt ihr vermeintlich auch keiner, damals und heute. Und das hat Gott, hat Jesus schon vorher gesagt. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Niemand. An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Der Arm, vor allem der rechte Arm, ist ein Zeichen, ist ein Symbol, ein Bild für Wirkkraft. Also mit dem rechten Arm kann man am meisten sozusagen bewirken, anrichten. Das heißt, wenn man das Bild sozusagen übersetzt, konkret macht, woran wird Gottes Wirken am deutlichsten und sichtbarsten? Jetzt kommt's. Nicht durch große Wunder, nicht durch große philosophischen Taten, wie das Philosophen wie Sokrates getan haben, indem sie schlaue Worte von sich gegeben haben. Nein, es ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich, zeigt seine niedrige Stellung. Die Familie von Jesus war sehr arm, zeigt sich an dem Opfer, das sie gebracht haben nach 8 Tagen. Das bestand nicht aus einem normalen Opfer, sondern aus 2 Turteltauben. Das war das Opfer für die Armen, die sich kein Schaf leisten konnten. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann von Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben nicht geachtet. Niemand, der richtig bei Verstand ist, setzt auf diesen Loser. Kein Muslim, kein Jude. Diese totale Ablehnung, die man zum Beispiel bei Paulus sieht, der dann auch diese Leute verfolgt, die trotz allem, obwohl das völliger Irrsinn ist, auf diesen Loser und Verfluchten setzen, dieser Hass, den empfangen auch zum Beispiel Christen heute, gerade im muslimischen Staat. Ja, man kann schon sagen, es ist ein Kreuz mit dem Kreuz. Deswegen habe ich ein schönes Symbol gemacht. Also wer würde sagen, das Kreuz ist super, Daumen hoch? Das Gegenteil ist der Fall. Ja, ihr sagt Daumen hoch, ja klar, aber die große Masse von dem, was sogar vorhergesagt wird, die sagt Daumen nach unten. Das ist ein Kreuz, es ist ein Ärgernis, unerträglich. Und wir wollen jetzt in den nächsten Minuten uns mal damit beschäftigen, warum das so ärgerlich ist, jenseits dessen, was eigentlich ein normaler Mensch annehmen und aufnehmen kann. Es ist zunächst ärgerlich für unser Bild von uns selber. Es bedeutet ja, Jesus stirbt, nicht weil er selber irgendwelche silbernen Löffel geklaut hat, sondern das macht ja Jesaja 53 dann im Nachgang deutlich für wahr. Er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Schmerzen, Krankheit als Folge eben des Sündenfalls. Die Strafe liegt auf ihm, meine, deine Strafe. Ist das angenehm, so eine Botschaft? Das ärgert einen doch. die religiöse Seele in dir und mir, die sich doch redlich bemüht, es richtig zu machen. Es zerstört auch letztlich die innere Ruhe, die viele Menschen auch haben heutzutage, die denken, wenn man mit Menschen auf der Straße spricht, wenn Gott einmal sie zur Rechenschaft zieht, mit ganz vielen Leuten, die diese Frage betrachtet, wenn sie sterben und sie stehen vor Gott, was würden sie ihm antworten? Da sagen ganz viele, ja, ich war einigermaßen anständig, so schlecht wie die anderen bin ich nicht. Das denken ganz, ganz viele Menschen. Und jetzt das Kreuz, das mir sagt, der muss sterben, das ist das Urteil, das über meinem Leben steht. Es ist eben nicht alles eitel Sonnenschein. Es steht eben nicht alles super über mir und meinem Leben bezüglich dessen, was ich tue, sondern es steht schlecht über mich. Und es gibt jetzt nicht irgendwelche Mittelchen, die mir angeboten werden, Meditationen oder ich muss mich noch ein bisschen redlich bemühen, anstrengen und dann wird es schon schaffen und klappen dann mit dem Himmel. Nein, nicht nur ein paar böse Taten, die ich tue, sind faul an mir. Ich meine, sagen, bei einem Apfel, da kann man sozusagen, wenn ein bisschen was Äußeres, die Schale ein bisschen faul ist, da kann man das abschneiden. Kann man das reparieren. Aber bei mir und dir und bei jedem Menschen ist der Kern faul. Und da ist nichts mehr zu machen. Wir sind bis in den tiefsten Winkel und den letzten Winkel unserer Seele, unseres Lebens verdorben. Unser Herz ist trotzig, böse von Jugend auf, so sagt es Gottes Wort. Und jetzt frage ich dich, ja, ist das angenehm? Ist das schön? Vor allem im Blick auf das, was tendenziell in jedem Menschen steht, nämlich irgendwas vorzuweisen, womit man sozusagen eine gewisse Sicherheit hat, ein Anrecht hat, dass man bei jemandem und letztlich bei Gott ankommt, zumindest das richtige Glaubensbekenntnis oder der sonntägliche Gottesdienst. Ich denke, viele von euch haben den Heidelberger Katechismus und vor allem die Antworten auf die Fragen gelernt, vor allem die erste Frage des Heidelberger Katechismus. Was ist dein Trost im Leben und im Sterben? Das ist eigentlich letztlich die entscheidende Frage. Was ist dein Trost? Und normalerweise, auch selbst zum Beispiel bei Katholiken, zumindest früher habt ihr das vielleicht noch im Sinn, wo dann draufsteht, er ist mit den Mitteln der katholischen Kirche sozusagen gestorben. Dann zumindest früher habe ich das gesehen in Anzeigen drin. Da hat man was, da hat man eine Sicherheit. Da kann man sozusagen getrost sein. Das ist tendenziell in jedem Menschen drin. Und jetzt sagt mir das Kreuz, tja, du hast überhaupt keine Sicherheit. Willst du Anerkennung, Ruhm, Verdienst? Willst du etwas bekommen für das, was du in deinem Leben geleistet hast, wo du dann ein Anrecht drauf hast? Ja, super. Dann schau dir den Gekreuzigten an. Dann schau aufs Kreuz. Das siehst du, das, was du geleistet hast, was du verdient hast. Den Tod, das Kreuz, nicht die Krone. Tut das dem Ego gut? Es ist so, will ich mal sagen, fand das in meinem Buch ein schönes Beispiel. Ich weiß nicht, wer von euch ein bisschen schwerhörig ist. Wir haben ja viele Ältere unter uns. Ich kann mich erinnern an meine zweite Stelle in Köln. Da hatten wir auch eine Frau, die sich wehrte, in den Gottesdienst zu gehen. Sie beschwerte sich vehement darüber, dass der Prediger nicht laut und verständlich redete. Dann kam ein Gespräch raus, dass das Problem letztlich nicht in einem Prediger lag, sondern alle sagten sie, sie sollten doch ein Hörgerät sich kaufen. Und das war keine arme Frau, sie hatte zwei Häuser in Sülz in Köln, war also Millionärin sie wahrscheinlich, also am Geld lag es nicht. Aber sie war zu eitel, sich so ein Teil ans Ohr und ins Ohr zu stecken. Deswegen sagte sie, lieber dieses Geschenk, dass ich in Gottesdienst gehen kann, besser hören kann, dieses Geschenk nehme ich nicht an, weil ja, das ja, würde ja bedeuten, dass jeder sieht, ich bin schwerhörig und das will ich nicht. Und so ist es letztlich auch mit dem Kreuz. Ist ein tolles Geschenk. Ist ja nicht etwas, wofür du gerade was tun musst. Es ist ja gerade Gnade, es ist unverdient, du bekommst es geschenkt. Aber es ist so wie bei dem Hörgerät. Es würde bedeuten, dass du innerlich sagst, ja, ich muss beschenkt werden. Ich brauche das, was Jesus für mich getan hat. Und das will ich dann lieber doch nicht. Es ist schon ein Ärgernis mit dem Kreuz, im Blick auf unser Bild von uns, aber auch, und das hängt zusammen, auch im Blick auf unser Bild von Gott. Es ist interessant, welche Vorstellung von Gott damals und heute sehr beliebt war. Beliebt zum Beispiel eine Geschichte des Volkes Israel, auch von der Umgebung her, von dem sie sich dann auch prägen ließen, waren Baal und Aschera. Das waren Fruchtbarkeitsgötter, die boten sozusagen den Gläubigen etwas. Man konnte was sehen, es gab tolle Kulte, da geschah was, da ging richtig was ab. Es war was für die Sinne, für das Erleben und was zum Greifen. Und diese Götter waren eigentlich nur dafür da, dass sie die eigenen Bedürfnisse, zum Beispiel nach Fruchtbarkeit, vielen Kindern und guten Ernten befriedigte. Das war eigentlich das Ziel dieser Götter. So ist es letztlich heute auch zum Beispiel mit den modernen Götzen der Esoterik. Man stellt sich irgendwo einen Stein hin oder nimmt Shen Fu, ordnet sein Zimmer nach gewissen esoterischen Regeln. Und dann hat man den Eindruck, ja, dass die Kräfte sozusagen in einen ziehen. Dieser Stein wird nicht angebetet. Man muss sich auch nicht in seinem Leben völlig nach dem Stein richten, beziehungsweise, sondern nur ein bisschen das richtig hinstellen. Es ist sozusagen ein Götze, der zu mir passt, zum Anpacken, der nach meiner Pfeife tanzt, der meine Bedürfnisse befriedigt und wo ich dann letztlich bleiben kann, wie ich bin. Und das ist eben beim Kreuz anders. Da ruht nicht der freundliche Buddha auf über mir, sondern im Kreuz begegnet mir der wahre Gott, der zornig ist. Römer 1, Vers 18, alle Menschen sind nämlich dem Gericht Gottes verfallen und dieses Gericht beginnt schon offenbar zu werden. Sein heiliger Zorn wird vom Himmel herab alle treffen, die Gott nicht ehren und seinen Willen missachten. Wir merken, es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen unserem Bild von uns Menschen und von Gott. Wenn wir denken, Gott ist ein Gott, der ja, so liebevoll über unserem Leben schwebt und sich das Ganze anschaut, vielleicht ab und zu mal eingreift, aber letztlich sich nicht in unser Leben einmischt und dem wir uns auch nicht verantworten müssen, dann ist natürlich auch klar, dass auch wir Menschen ganz okay sind und dass wir diesem Gott natürlich auch keine Rechenschaft geben müssen. Wir merken, die Dinge hängen zusammen. Also die Bibel zeigt uns, dass dieser G-O-T-T, dieser Gott, der gute Opa total taub, dass das ein selbstgebackener Gott ist, den wir selbst gemacht haben, einen Götzen, wie damals sich die Menschen das auch gemacht haben, wo die Propheten gesagt haben, ja, vorher war das noch ein Klotz Stein oder ein Klotz Holz und dann wurde er behauen und plötzlich habe ich ihn angebetet. So ist das auch ein Götze von dem lieben Gott, von dem gnädigen Gott. Natürlich ist Gott gnädig, aber er ist auch zornig. Er lässt nicht fünfe gerade sein lassen. Er nimmt die Sünde ernst, und zwar todernst. Und woran kann ich das erkennen? Jetzt kommen wir wieder zum Kreuz. Das kannst du am Kreuz erkennen. Sünde ist nicht eine kleine Erkältung, wo man ein bisschen was einnimmt und dann ist die Erkältung weg. Sondern Sünde ist tödlich. Und zwar nicht für irgendwen, sondern für alle. für dich und mich. Du bist verlassen von Gott. Was schreit Jesus am Kreuz? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott muss versöhnt werden. Gott braucht einen Retter, der sich in den Riss stellt. Ein Lamm, das die Sünde trägt. Die Strafe muss vollzogen werden, damit das, was zwischen uns und Gott steht und was Gott zornig macht und wodurch wir dann im Krieg mit Gott stehen, und das ist eben unsere Sünde, die unbezahlt ist, die muss bezahlt werden. Anders geht's nicht. Am Sühnetod Jesu geht kein Weg vorbei. Ob uns das nicht passt oder nicht, das Christentum ist eine blutige Religion. Wie gesagt, das passt vielen Menschen heutzutage auch nicht. Sie denken, ja, was ist das für ein Gottesbild, dass Gott befriedigt wird? Nein, Gott braucht kein Blut in Anführungsstrichen. Blut ist nur sozusagen die Quittung, dass die Strafe bezahlt ist. Wie wir eine Quittung bekommen, wenn wir was bezahlt haben bei der Kasse, beim Aldi, bekommen wir eine Quittung, dass wir die Ware bezahlt haben. So ist es letztlich mit dem Blut. Das Blut zeigt, dass das Leben ausgelöscht wurde, dass jemand bezahlt hat mit seinem Blut und Leben. Billiger geht's nicht. Wir sehen, das Kreuz zeigt mir, wie Gott ist, nicht den Gott, den ich mir vorstelle, sondern wie er wirklich ist. Und wie es deswegen auch um mich steht, eben nicht so toll. Und letztlich auch um den anderen. Meine Verwandten, meine Nachbarn. Ich habe den Eindruck, bei den vielen Gesprächen, auch die ich mit Menschen habe, auch von frommen Leuten, wenn sie dann erzählen von ihren Kindern und Enkeln, dann erzählen sie mir, wie gut bürgerlich sie doch sind, sind verheiratet, haben Kinder, alle haben einen guten Job. Da hat man den Eindruck, ja, das reicht. Aber mit Gutbürgerlichkeit wird man nicht in den Himmel kommen. Ohne Jesus bleibt der Zorn Gottes über dir und mir. Das Kreuz ist ein Ärgernis. Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz. Aber auf der anderen Seite ist es doch Trumpf. Trumpf zum Leben. Für den, der sich auf den Gekreuzigten einlässt. Und das lesen wir in unserem Text. Der sich einlässt auf Jesus, ihn, den Gekreuzigten, annimmt, für sich persönlich, der erlebt Rettung. Was er bei allen anderen, nicht in der Philosophie und auch nicht durch irgendwelche Leistungen, die man tut, nirgendwo findet. Fragt man Muslim, ob er Heilsgewissheit hat. Aber weiß, wenn er heute Nacht stirbt, dass er bei Allah ankommt. Du wirst keinen Muslim erleben, der weiß, dass seine Sünden vergeben sind und dass er bei Allah ankommt. Kein Muslim wirst du finden. Wodurch haben wir Frieden mit Gott? Wodurch haben wir Heilsgewissheit? Dass wir wissen, unser Heil, unsere Rettung liegt eben nicht an mir und meinen Wohlbefinden, an meiner Weisheit und meinen frommen Leistungen, sondern es liegt vollkommen in dem, der vollkommen bezahlt hat durch seinen Tod am Kreuz. Doch das wird im Buch Jesaja ausgedruckt, direkt in den nächsten Versen. Jedoch unsere Leiden, er, Jesus, hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen auf unsere Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm, Jesus, zu unserem Frieden. Wir haben wie Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht gemacht worden sind durch Jesus am Kreuz, wir ohne Schuld vor ihm stehen, haben wir Frieden mit Gott. Und deswegen auch Sicherheit, bei Gott anzukommen. Durch seine Schrieben ist uns Heilung geworden. merken wir Religiosität im Blick auf Weisheit, Philosophie, im Blick auf Erlebnisse, auf Setzen auf die eigene Leistung. Das kitzelt vielleicht unsere Ego, weil wir dann innerlich denken, wir können was tun. Wir haben vermeintliche Sicherheit. Ich habe ja was getan. Ich habe ja meditiert. Ich habe dies oder jenes getan. Ich habe regelmäßig in der Bibel gelesen, immer die stille Zeit gehalten. Aber Sicherheit, Frieden wird es mir nie geben, wenn ich meinen geistlichen Puls fühle und auf mich schaue. Frieden werde ich nie haben. Und damit auch keine Gemeinschaft mit meinem Schöpfer. Das ist eigentlich das große Ziel, die Bestimmung eines jeden Menschen. Und das steht direkt am Anfang auch des ersten Korintherbriefes, Kapitel 1, Vers 9. Wir sind zur Gemeinschaft mit Gott hin geschaffen worden. Und alle Philosophien, alle Religionen, die das ja eigentlich zum Ziel haben, werden es und haben es nie erreicht. Aber das Kreuz, das bewirkt es. Und deswegen, Vers 23, wir aber predigen deswegen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Gott bietet dem Gekreuzigten das, was letztlich das Gegenteil von dem ist, was in unserer Welt zählt. Deswegen zum Schluss noch, und das ist, finde ich, auch sehr wesentlich und sehr zentral auch im Blick auf den Rahmen, in dem diese Worte geschrieben sind. Wir haben ja gesehen, dass es um Streit in der Gemeinde ging, es ging um Ehrsucht, man hielt sich an den und den und dachte, dadurch was zu sein. Ich gehöre zu Apollos, andere zu Paulus, andere Christen. Es gab Spaltungen, es gab Parteien in der Gemeinde. Dahinter steckt ja letztlich das Bewusstsein, ich habe was. Ich halte mich an den Starken, an den Rhetoriker Apollos, an den großen Apostel und Gemeindegründer Paulus. Paulus macht deutlich, dass das Kreuz das Gegenteil von diesem Denken ist, das vermeintlich auf den Starken setzt, auf dem, der was kann. Das Kreuz ist ein Ärgernis für unser Bild von Weisheit und Stärke. Stell dir mal vor, ein Mensch wird gefragt, Anfang der Zeitenwende im Jahr 0 vor bzw. nach Christus. Stell dir mal vor, du willst der einflussreichste Mensch dieser Welt sein, der berühmteste Mensch. Der ganze Zivilisation über Jahrhunderte letztlich prägt und bestimmt. Dann würden wir vielleicht an Philosophen denken wie Sokrates oder an große Herrscher wie Augustus, an bestimmte Wundertäter, die heute noch sozusagen in den Köpfen von Menschen sind. Aber an wen würden wir auf jeden Fall nicht denken? An einen, der in Armut groß geworden ist, in einer völlig unbedeutenden Familie, an einem bestimmten unbedeutenden kleinen Dorf, vielleicht mit noch nicht mal 100 Einwohnern, Nazareth, am Ende der Welt, völlig unbedeutend, umgeben von Feinden, ein Bürgerkriegsgebiet. Ein Mensch, der kein Buch hinterlassen hat, keine große, von keinen großen Taten hat weitererzählen lassen, eben Jesus Christus. Und das soll der König aller Könige sein, der Herr aller Herren. Ein Mensch, der in Schwachheit gewirkt hat, der seine Jünger sogar daran hindert hat, von seinen großen Taten zu erzählen. Ein König, das ist er, sagt er vor Pilatus, ich bin ein König, aber nicht von dieser Welt. nach anderen Kriterien, der die Werte dieser Welt völlig auf den Kopf stellt. Er kommt nicht mit Stärke und Macht, sondern Schwachheit, um uns zu dienen. Er ist eben der verkehrte König, der die Prinzipien der Vergeltung umdreht. Wir denken, wenn wir machtvoll Dinge durchsetzen, dann kommen wir durch. Nach der Lamech-Art. Wenn mich einer schlägt, dann räche ich mich vierfach. Damit komme ich durch. Die Freiheit und Belohnung, die die Sünde scheinbar bietet, bringen aber letztlich, und das sehen wir über Jahrhunderten, Jahrtausende hinweg, letztlich immer Unfreiheit und Strafe. Auch Putin, hundertprozentig, wird sein Fett abbekommen. Wie Stalin, wie Adolf Hitler und andere Leute auch mehr. Niemand kommt durch. Aber noch viel wichtiger ist, dass er das Prinzip der Erlösung auch umdreht. Gott erwählt die Schwachen, nicht die Starken, die Einfältigen, nicht die Weisen. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Lest doch mal das erste Buch der Bibel nur. Wen beruft da Gott? Er beruft nicht die Erstgeborenen, Kain, Ismael, Esau oder Ruben, sondern wen beruft er? Die zu spät gekommenen. Abel, Isaak, Judah, Jakob. Er beruft diese Leute, auch wie Judah, der war jemand, der zu einer Hure gegangen ist, mit einer Hure, mit seiner eigenen Schwiegertochter dann ein Kind bekommen hat. Das wird alles in der Bibel beschrieben. Hätten wir das ja vielleicht auch in einen Tipp treten können. Jakob ist ein Fersenhalter, ist ein Lügner gewesen. Und welche Frauen erscheinen in dem Stammbau Jesu? Keine ehrbaren Frauen. Es waren Huren und Ehebrecherinnen und Ausländerinnen. Ruth, Rahab, Tamar, Bathseba. Das sind die Leute, sind die einzigen vier Frauen, die im Stammbaum Jesus sehen. Damit baut Jesus sein Reich. Und wen und was erwählt Gott? Ein großes, tolles Volk, das ehrbar ist, ohne Sünde, sondern er beruft ein kleines, mickriges Sklavenvolk, das sogar in Ägypten andere Götter angebetet hat. Damit baut Jesus sein Reich. Und das geht im Neuen Testament weiter. Im Zentrum stehen nicht ehrbare Leute wie der Pharisäer Simon. Die kriegen meistens einen auf den Deckel, sondern im Zentrum stehen Frauen, stehen Kinder und stehen Heiden und Sünder, vor allem Zöllner, die in der Ansehensskala der damaligen Zeit unter Frommen ganz, ganz weit unten stehen. Die werden herausgeholt. Gott erwählt die Schwachen, um die Welt zu erlesen. Wohlgemerkt, er löst sie nicht trotz, sondern gerade durch ihre Schwäche hindurch. Was sagt Jesus in der Prophezeiung der tiefsten Niederlage von Petrus, als er Jesus verleugnet, dreimal? Wenn du einst zu mir zurückkehrst, dann stärke meine Brüder. Wir denken, dass in der Stärke, wenn wir groß sind, Dinge leisten und sie dann rausposaunen, dass wir dadurch andere stärken. Aber in Gottes Wort herrscht was anderes. Es geht das andere Prinzip, was wir eben gelesen haben, nämlich der Triumph der Schwäche. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt. Und Petrus konnte seinen Brüdern, kann dir und mir, und deswegen wird das ja detailliert auch in der Bibel beschrieben, dadurch stärken, dass er Buße getan hat, dass er sich auf Gott und seine Gnade verlassen hat, auf seine Liebe und darin sich verwurzelt hat. Er, der immer so voranging und vermeintlich so alles drauf hatte, Gott konnte an ihn dadurch wirken und ihn dann später gebrauchen, dass er sich nicht mehr abhängig machte von seiner eigenen Stärke, sondern gedemütigt wurde, Buße getan hatte und Gottes Gnade angenommen hat und aus dieser Gnade des Evangeliums, dass ich als Drecksack, ich als Unwürdiger und deswegen auch immer wieder dieses Prinzip, dass Gott eben die Schwachen erwählt, die eben auf sich und auf ihre Leistungen, auf ihr Vermögen eben nichts sich einbilden können. Das ist das Prinzip dahinter. Sondern schon von Natur her aus, auch als Arme, deswegen werden sie auch selig gepriesen, von Natur aus abhängig und bedürftig sind. Und deswegen werden die Reichen, die vermeintlich alles haben, nicht nur materiell reich, sondern auch religiös reich, eben nicht selig gepriesen, sondern von Jesus ihnen gegenüber gesagt, es wird schwer sein für solche Leute ins Himmelreich zu kommen. Sören Kierkegaard hat das mal schön auf den Punkt gebracht. Des Menschen größte Vollkommenheit ist seine Bedürftigkeit. Dass er Gott bedarf und das erkennt ein Schwacher wesentlich eher als ein Reicher und als ein Starker. Und es ist so tröstlich, in Anführungsstrichen, auch für dich und mich, wenn du dich schwach fühlst, auch wenn du in Sünde gefallen bist, dann die Kraft des Evangeliums zu erfahren und erleben, dass Gott dir vergibt, dass du Buße tust und erkennst, ich bin auf Jesus angewiesen, dich an ihn wendest und dann aus der Kraft auch der Auferstehung dann neue Schritte tust. Und die Menschen sehen, eigentlich ist das ja ein Drecksack, ist ein Lügner, ist ein zorniger Choleriker, aber an seinem Leben erkenne ich, ihm ist vergeben worden und aus der Kraft des Evangeliums, der Auferstehung, tut er Schritte in die richtige Richtung. Gott ist ein Gott der großen Umkehrung. Wenn du das erkennst, dieses geistliche Prinzip, der Schwache der Welt hat Gott erwählt. Und wie Paulus das später am Ende des 2. Korintherbriefes stellt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn du das erfährst, wie Gott wirkt, der nach dem Tod das Leben, nach der Kreuzigung die Auferstehung bringt, der den Letzten die Ersten sein lässt, dann gibt das dir ganz, ganz großen Mut, dass kein Problem, keine Schwierigkeit, die dir begegnet im Leben, so groß ist, dass du verzweifelst, sondern dein Herz wird dadurch geprägt. Wir kommen zum Schluss. Und fassen alles nochmal zusammen. Was ist das Lebensgeheimnis, das in diesem Text steht? Was ist die Weisheit in der Torheit, in der vermeintlichen Torheit? Wir haben gesehen, das Kreuz ist eigentlich ein Ärgernis, ist eigentlich dumm für die große Masse. Aber was ist die Weisheit in dieser Dummheit scheinbar? Was ist die Stärke in der Schwachheit Gottes? Wir empfangen das Heil durch die Schwäche der Reue und Buße. Das ist das Gegenteil von dem, was uns Religionen und was vielleicht in deinem Herz auch aufkommt. Reiß dich zusammen, spuck in die Hände, sei diszipliniert, moralisch gut. Wer immer strebend sich bemüht, den kann Gott auch erlösen. Das ist die Botschaft aller Ideologien und aller Religionen. Und merken wir, da kommt immer das Ich durch. Es geht sich alles um das Ich, was ich tue, was ich erkenne, was ich verstehe. Und gerade in der Schwachheit dieses Prinzips erkenne ich, ja, ich kann eigentlich gar nichts, ich bin ganz auf Gott angewiesen. Und wo ich das erkenne, da erlebe ich Heil. Da erlebe ich die heilsame Gnade Gottes, wie es im Titusbrief steht. Aber im Blick auch auf die Art, wie wir in diesem Reich leben. Wir üben nicht Macht aus, sondern folgen Jesus. Und geben dabei unsere eigene Macht, unsere eigene Anerkennung auf. Wir vergeben, statt verbittert unseren Groll mitzutragen. Wir dienen, statt uns bedienen zu lassen. Wir gehen den untersten Weg, statt geehrt zu werden. Und wir setzen nicht auf Menschen, auf menschliche Methoden und Mittel, sondern auf Gott und seine Kraft, wie wir es eben auch gehört haben in der Schriftlesung. Und drittens, zum Schluss, es geht auch um die Art, wie wir die Welt sehen. Ich kenne das aus mir heraus. Ich bin ja Pastor über viele Jahre hinaus. Und ich habe sehr stark immer die Tendenz, nach Ehre, nach Größe, großer Gemeinde, nach wachsender Gemeinde. Schau mir dann andere Gemeinden auf, wie die das machen. Schau danach aus, nach Menschen, die vielleicht an dieser Stelle mir nützen oder dem Gemeindebau nützen. Aber Gott denkt in diesen Kategorien nicht. Auch nicht denen, die im Jakobusbrief beschrieben werden. Wo man einen vielleicht heute Hartz-IV-Empfänger irgendwo ganz hinten stehen lässt, mit dem man sich nicht unterhält, weil man davon nichts hat, und einem berühmten, bekannten Mann der Gesellschaft den besten Platz bringt. So denken wir. Aber Gott denkt da völlig anders. Wir reichen Schwachen den Arm. So wie Paulus es im Römerbrief und auch im ersten Korintherbrief macht. Gerade die Schwachen haben wir besonders im Auge und kümmern uns besonders um sie. Ich schließe mit einem Zitat von Ludwig Hofacker, der das Ganze sehr gut zusammenfasst. Unsere Schwachheit ist die Voraussetzung, das Werkzeug, wodurch wir Gott verherrlichen. Deswegen nochmal dieser Satz von Paulus. Deswegen sagt er, will ich noch mehr schwach sein. Weil er erkannt hat, dass gerade in seiner Schwäche Gott groß rauskommt. Und wenn wir unser Prinzipien darauf legen, dass wir groß rauskommen, dass wir es in der Hand haben, dass wir die und die Mittel haben, dann werden wir den Segen Gottes verlieren. Je mehr wir in der Abhängigkeit von ihm leben, desto mehr wird er rauskommen. So wie Johannes der Täufer das auf den Punkt gebracht hat. Ich muss abnehmen und Gott muss zunehmen. Ich bete noch mit uns zum Schluss. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken für dieses wunderbare Wort, was du uns gegeben hast. Du weißt es, deine Sicht der Dinge völlig gegenläufig zu dem ist, was wir in dieser Welt erleben, was uns gesagt wird und was häufig auch in unserem Herz ist. Wir wollen Ehre, wir wollen Anerkennung, wir wollen Wertschätzung. Herr, aber du willst alle Ehre bekommen. Nicht meinem Namen, sondern deinem Namen soll Ehre gehören. Hilf mir, hilf uns allen, das nicht nur zu beten heute am Sonntag, sondern auch im Alltag. Auch wenn wir gedemütigt werden, auch wenn wir kein Lob bekommen, auch wenn wir ungerecht behandelt werden. Herr, dass wir auf dich setzen, auf deine Ehre. Dem Wissen, Herr, dass du es gut machen wirst. So wie du durch Kreuz zum erhöht wurdest, durch deine Auferstehung, so werden wir auch erhöht werden. 100%ig. Danke dafür. Amen.